Wissen schafft Energie. Der Innovationspodcast aus den Wasserstoff-Reallaboren der Energiewende.
Mit ganz viel Wasserstoff und mit
Ella Löffler
und Sebastian Fassbender. Wir begrüßen Sie zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute setzen wir uns mit dem Thema Wasserstoffinfrastruktur auseinander und schauen, wie das Thema Wasserstoffinfrastruktur in dem Zusammenhang mit den Wasserstoff-Reallaboren der Energiewende steht.
Energieinfrastruktur ist ein Riesenthemenkomplex, der schwer zu durchblicken scheint. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist es jedoch noch aktueller als je zuvor, sich mit Energieinfrastruktur auseinanderzusetzen. Das Zentrum für Brennstoffzellentechnik ist Teil des Konsortiums Trans4Real, welches die Wasserstoff-Reallabore wissenschaftlich begleitet. Unsere heutigen Gäste: Dr. Christian Spitter, Abteilungsleiter für Wasserstoffinfrastruktur, und Frau Dorothee Lemken, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bereichs Wasserstoffinfrastruktur, arbeiten beide beim ZBT, kurz für Zentrum für Brennstoffzellentechnik, und wollen gemeinsam mit uns ein wenig Licht ins Dunkel bringen und klären, wie die Wasserstoff-Reallabore das Thema Infrastruktur handhaben. Herzlich willkommen und schön, dass Sie beide heute Zeit gefunden haben.
Dankeschön, dass wir hier sein können.
Genau, vielen Dank dafür.
Vielleicht könnten Sie sich zu Beginn beide jeweils kurz vorstellen und uns ein bisschen erklären, was Sie genau beim ZBT so tun.
Ja, gut, fange ich dabei an. Christian Spitter, seit 20 Jahren am ZBT. In dem Bereich Wasserstoffinfrastrukturen beschaffen wir uns neben der technischen Entwicklung eben auch dann mit dem Thema Studien, Analysen von Prozessen in dem Bereich. Und da rein fällt dieses Projekt Trans4Real, was Frau Lemken federführend von unserer Seite erarbeitet.
Ja, genau. Mein Name ist Dorothee Lemken und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, wie Sie es schon sagten, am Zentrum für Brennstoffzellentechnik und bearbeite im Trans4Real-Projekt hauptsächlich ein Arbeitspaket, wo es um die technische Analyse der Reallabore geht und auch um die Bereiche Normen und Regelungen, zusammen natürlich mit Kollegen, die dann entsprechend ihre speziellen Fachkenntnisse auch haben und dann einbringen.
Vielen Dank. Das hört sich sehr spannend an. Beginnen wir mit einer sehr allgemeinen Frage, dass auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht ganz so tief in der Materie stecken, um die alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Wie vorhin schon erwähnt, spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Zerstörung der Nord Stream Pipelines beschäftigt uns das Thema Energieinfrastruktur ja mehr denn je. Dabei stellt sich natürlich die Frage, was gehört denn eigentlich alles zur Energieinfrastruktur? Und genau, wie kann man diesen ganzen Themenkomplex für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen greifbarer zusammenfassen?
Wenn wir an Energie denken, denken wir in erster Linie erstmal an Strom, an Gas, an Kohle, Öl etc. Um diese Medien halt nutzen zu können, brauchen wir eine Infrastruktur, die besteht eben aus der Bereitstellung dieser Medien, aus dem Transport und der Speicherung. Da können wir uns ganz einfach die Stromleitung drunter vorstellen, die Gasleitung, die Gasspeicher, die ja gerade in diesem Winter auch immer wieder in aller Munde sind. Und das Ganze gehört halt zur Infrastruktur. Und wenn wir jetzt zukünftig halt an die Wasserstoffinfrastruktur denken, dann müssen wir natürlich auch da entsprechend alles bereitstellen, um eben Wasserstoff erzeugen zu können, diesen Wasserstoff auch transportieren zu können, auch zu speichern und eben den Anwendern auch bereitzustellen.
Ja, das wird ja sicherlich noch eine sehr große Aufgabe werden. Deutschland ist ja ein Land mit starker Infrastruktur, gerade im Energiesektor. Jetzt ist aber Wasserstoff ja eine vollkommen neue Technologie. Und ist das jetzt so, dass man die alte Technologien, die wir, Sie haben es angesprochen, die Pipelines, die Speicher, umwidmen kann? Oder wird es dann so sein, dass man eigentlich alles neu bauen muss? Herr Spitter, wie ist da so Ihre Einschätzung?
Es wird darauf hinauslaufen, wenn man sich gerade das Thema Pipelines anschaut, dass wir auf einen Großteil dieser Pipelines weiter werden bauen können. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass man dieses Netz noch ergänzen werden muss, um bestimmte Verbindungsleitungen. Aber dass schon der Ansatz ist, dieses Erdgasnetz zukünftig als Wasserstofftransportnetz zu nutzen, um den Wasserstoff auch zu importieren, weil das ja auch ein großer Gesichtspunkt, auch gerade jetzt in diesem russischen Angriffskrieg-Thema ist. Wie gehen wir mit dem Energieimport um, den wir brauchen? Und da sind Pipeline-Systeme nun mal auch ganz wichtig, die auch dann nicht aus dem Osten Europas kommen, sondern auch aus dem Süden Europas oder aus dem Norden Afrikas.
Wir haben ja in den letzten Folgen schon die Reallabore ein bisschen vorgestellt und auch die großen Aufgaben, die dort bewältigt werden. Das sind ja so Innovationsprojekte, von einer ordentlichen Größenordnung. Und die widmen sich natürlich auch der Thematik Infrastruktur. Haben Sie so einen Einblick und können uns mal so ein bisschen grob verraten, wo so die größten infrastrukturellen Herausforderungen bei den Reallaboren sind und wie sich dort vielleicht dieser Frage genähert wird?
Die Reallabore, die befassen sich eigentlich mit allen Bereichen, die diese Wasserstoffinfrastruktur betreffen. Das fängt an, dass die Reallabore im industriellen Maßstab, also im Megawattbereich, Elektrolyse einsetzen, um Wasserstoff herzustellen. Die beschäftigen sich auch intensiv eben mit diesem Thema Pipelines. Also werden neue Pipelines gebaut? Wie funktioniert die Umwidmung von Pipelines? In bisher 4 Reallaboren ist zum Beispiel auch die Speicherung von Wasserstoff im großen Maßstab in Kavernen ein wichtiges Thema, alles eben im industriellen Maßstab für die Erprobung. Und das Wichtige eben bei diesen Reallaboren gehen diese ganzen Punkte, die die Infrastruktur betreffen, auch ineinander über. Also da wird wirklich geguckt, sie stellen den Wasserstoff her, bringen diesen Wasserstoff in die Pipeline, speichern den in die Kaverne, von der Kaverne wird wieder ausgespeichert in die Pipeline und dann dem Anwender zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Wobei die Anwendung natürlich auch Thema ist. Der Wasserstoff wird dann für die Mobilität oder für die Chemie genutzt. Oder auch ein Reallabor H2 Stahl erprobt zum Beispiel eben auch Wasserstofftechnologie in der Erzeugung von grünem Stahl. Und insofern machen die Reallabore da einen tollen Job, um zu gucken, wie man den Wasserstoff wirklich mal jetzt ans Leben bringt, sage ich mal.
Ist das denn die weltberühmte Sektorkopplung, die Sie da gerade angesprochen haben? Können Sie vielleicht diesen Begriff nochmal im Zusammenhang mit Wasserstoff ein bisschen erörtern? Mein Verständnis ist ja so, es gibt ja unterschiedliche Anwendungssektoren und Wasserstoff kann ja sozusagen nicht nur in der Mobilität, sondern auch in der Industrie oder auch zur Energieerzeugung verwendet werden. Ein Ansatz, glaube ich, der Reallabore war halt eben diese Sektoren auch ein Stück weit zu koppeln und dort auch Brücken zu schlagen mit Wasserstoff. Ist das richtig von der Einschätzung?
Ja, das ist die Grundidee zu sagen, da wo ich Wasserstoff als Energieimportmittel nutze oder als Speichermedium nutze, kann ich damit auch nicht nur die Energieversorgung bedienen, sondern auch Industrieprozesse, wie Frau Lemken gerade schon erwähnt hat, oder auch die Mobilität. Das heißt, ich habe hier über dann Versorgungssysteme wie Pipelines zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene Sektoren mit dem gleichen Energieträger oder dann Kraftstoff, je nachdem, wo er eingesetzt wird, auch zu bedienen und somit dann auch erneuerbare Energie in diese Bereiche mit reinzubringen.
Das ist ja ein sehr aufwendiger Prozess und wir haben jetzt hauptsächlich nur über Pipelines eigentlich geredet. Gibt es eigentlich noch andere Transportmittel, wie Wasserstoff transportiert werden kann, außer eben diese Umstrukturierung oder den Neubau von neuen Pipelines? Und genau, welche Mittel stehen da zur Verfügung?
Ja, das, was man ja gerade aktuell auch in der Presse nachlesen kann, sind verschiedene Pilotprojekte, sei es mit Kanada, sei es mit afrikanischen Ländern, wo man auch dann über den Transport in Form von chemisch gebundener Energie, zum Beispiel mit Ammoniak, spricht, wo ich dann per Schiff diesen Energieträger Ammoniak nach Deutschland importieren kann und ihn da entweder als Ammoniak weiter nutzen kann oder ihn auch wieder rückumwandeln kann in Richtung Wasserstoff. Gleiches gilt für Flüssigwasserstoff als Möglichkeit, den Wasserstoff zu importieren. Auch das über Schiffe. Das wird auch dann zu sehen sein, je nachdem von wo der Import dargestellt wird, über welche Region, über welche Entfernung man spricht, welches Transportmedium dann da geeignet sein wird.
Das ist wunderbar, dass Sie das ansprechen. Meine nächste Frage hätte nämlich genau darauf abgezielt, und zwar auf die Bedeutung von Häfen für eben Wasserstoffanlandung oder auch Weitertransport ins Land. Da tut sich in den letzten 1-2 Jahren jedoch eine ganze Menge. Also früher waren ja Häfen für alles bekannt, nur halt eben nicht für Wasserstoff. Und jetzt sozusagen seit der Situation in der Ukraine ist natürlich das Thema Energieversorgung über Häfen von fulminanter Bedeutung. Nun ist es ja so, dass bei den Reallaboren ja doch auch einige im norddeutschen Bereich liegen, also das norddeutsche Reallabor und die Westküste. Können Sie aus Ihrer Praxis irgendwie beurteilen, dass da diese Hafenkomponente in diesen Reallaboren bereits Berücksichtigung findet? Können Sie uns da einfach ein bisschen was zu erzählen?
Also ich sag mal, die Häfen, wie ja schon gesagt, sind halt wichtig einfach für den Import von Wasserstoff, weil wir können uns nicht allein mit selbst erzeugtem Wasserstoff hier in Deutschland versorgen. Insofern sind die Häfen natürlich ein wichtiger Punkt, insbesondere da von da aus dann auch sicherlich wiederum mit Pipelines der Wasserstoff von dort weitergeleitet wird. Norddeutschland ist übrigens sowieso ein interessantes Thema für die Wasserstoffinfrastruktur, weil wir da natürlich zusätzlich zu den Häfen erneuerbare Energien in Form von Onshore- und Offshore-Windkraftwerken haben. Und auch natürlich ganz spannend, in Norddeutschland haben wir viele Salzlagerstätten. Das kommt dann auch noch dazu, passend in der Region. Und in diesen Salzlagerstätten kann man natürlich Salzkavernen für die Gasspeicherung bzw. Wasserstoffspeicherung eben auch nutzen. Insofern Norddeutschland auch durchaus da eine interessante Gegend für dieses Thema.
Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich habe ja auch schon mal gelesen, dass eigentlich Deutschland über sehr viel Speicherpotenzial für Wasserstoff verfügt, nämlich wenn man die alten Erdgaskavernen dann irgendwann mal umwidmet. Können Sie uns das noch mal ein bisschen als Laien erklären, wie so eine Einspeicherung von Wasserstoff in so einer Erdgaskaverne funktionieren kann?
Also ich würde es jetzt nicht Erdgaskaverne nennen, sondern einfach mal wirklich einfach Salzkaverne. Eine Salzkaverne ist ja eigentlich nur ein Hohlraum in einem Salzstock, also indem man halt Wasser einspült in einen Salzstock und dann die Sohle wieder rausholt, erzeugt man einen Hohlraum. Und dieser Hohlraum ist tatsächlich so dicht, dass man eben Gas, aber eben auch Wasserstoff darin speichern kann. Oberirdisch benötigt man natürlich auch entsprechende Infrastruktur mit Verdichtern. Man muss den Wasserstoff natürlich unter Druck einbringen. Und wenn der Wasserstoff wieder rausgeholt wird aus der Kaverne, benötigt man auch Reinigungseinheiten. Da können aber im Prinzip ähnliche Technologien wie beim Gas genutzt werden. Allerdings hat Wasserstoff etwas andere Eigenschaften, eine geringere Dichte, sodass Dichtungsmaterialien beziehungsweise auch die Verdichtertechnik selber angepasst werden muss. Aber im Prinzip funktioniert das eigentlich so wie auch bei der Gasspeicherung heutzutage schon.
Da Deutschland unabhängig werden möchte von russischem Erdgas, stellt sich vielleicht natürlich auch die Frage, wie Erdgas durch Wasserstoff ersetzt werden kann. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Wasserstoff transportiert wird, gespeichert wird. Aber wird diese Infrastruktur tatsächlich auch für Wohngebiete eine Rolle spielen, also wenn der Wasserstoff tatsächlich zum Endverbraucher kommt?
Also ich denke mal, es ist eben wirklich so, dass der Fokus auf Mobilität, Industrie, Chemie etc. liegen sollte. In den Reallaboren selber auch wird auch durchaus die Nutzung in Wohngebieten erprobt. In einem Reallabor ist eine Beimischung von Wasserstoff zu Erdgas geplant, um das dann entsprechend auch in Wohngebiete zu bringen. In einem anderen Labor ist, soviel ich weiß, 100% Wasserstoff geplant in die Wohngebiete zu bringen. Und auch in den Niederlanden gibt es ein entsprechendes Projekt, in dem Häuser mit Wasserstoff direkt versorgt werden sollen, um dann zu heizen. Ich glaube trotzdem, dass der Fokus dauerhaft mehr auf anderen Bereichen liegt, weil im Gebäudebereich, im Wohngebäudebereich kann man Energie durchaus anders nutzen, also eben über Wärmepumpen, also erneuerbare Energien über Wärmepumpen etc. nutzen. Und nah an den Verbraucher kommt es, denke ich, auch über die Mobilität einfach rein. Also insofern kommt es auch an uns normale Leute quasi nah dran.
Aber als Zusatz dazu ist es vielleicht auch noch wichtig, da zu wissen, dass halt wir da in diesem Bereich, gerade in dem Wohngebäudebereich, über eine Vielzahl von Endgeräten sprechen, die dann in dem Fall ausgetauscht, angepasst werden müssten. Und das Thema, das muss man sich dann in Ruhe angucken, wie man das angehen kann, ob es dazu Alternativen noch geben kann.
Das wird eine spannende Frage sein, wie Wasserstoff generell zum Bürger und zur Bürgerin kommen wird. Wir hatten kurz eben das Thema Mobilität angerissen. Da gab es ja schon eigentlich seit vielen Jahrzehnten immer mal irgendwie Versuche mit Wasserstofftankstellen. Ich glaube, so dicht ist unser Netz trotz allem noch nicht. Aktuell geht ja der Trend eher dahin, zu sagen, man setzt Wasserstoff dort ein, wo halt die Elektrifizierung technologisch schwierig ist, also beispielsweise Flugverkehr, Schifffahrt und Lastkraftfahrzeuge auf der Straße. Da gibt es ja durchaus spannende Ansätze für Wasserstoffeinsatz. Wie sehen Sie das denn im Pkw-Bereich, also bei Otto Normalverbraucher und Verbraucherinnen?
Aktuell ist ganz klar die Tendenz, dass das weg von dem reinen Pkw-Betrieb auf Wasserstoffbasis geht, hin in den Bereich, wo dann Personen, also mit Bussen transportiert werden oder, wie Sie sagten, in den Schwerlastbereichen, in den Lastentransport. Die Frage, die immer gestellt werden muss, ist im Bereich Übergang zwischen den batteriebetriebenen Fahrzeugen und den wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen, welche Technologie sinnvoll einzusetzen. Sind es kurze Reichweiten mit leichten Fahrzeugen, da ist es die Batterie, die mit Sicherheit sinnvollerweise eingesetzt werden sollte. Ist es dann aber der Bereich, wo es um höhere Lasten geht und höhere Reichweiten geht, da ändern sich dann die Voraussetzungen hin, dass man die höheren Leistungsdichten von Wasserstoff dann nutzen kann, um dort Wasserstoff auch einzusetzen. Und aus dem Aspekt heraus sind gerade jetzt aktuell die Themen Busverkehr, Lkw-Verkehr, aber auch Zugschiffe, Binnenschiffe und Sie sagten selber gerade auch die Flugzeuge als das Thema aufgegriffen worden, wo man auch da sieht, da hat man eben mit den batterieelektrischen Versionen oder Alternativen nicht die Option, diese Bereiche so zu bedienen, wie es erforderlich ist.
Da hätte ich nochmal eine Nachfrage, und zwar, also Wasserstoff, Brennstoffzelle, das kennt man irgendwie, das hat man gelernt, aber in letzter Zeit hört man ja auch eine Menge eigentlich von Powerfuels oder E-Fuels. Können Sie da nochmal ein bisschen den Zuhörern und Zuhörern erläutern, was sich dahinter verbirgt und ob das vielleicht nochmal ein Thema wäre, was Wasserstoff nochmal einen zusätzlichen Push in der Mobilität geben könnte?
Der Ansatz ist dabei, dass man auch da auf erneuerbaren Wasserstoff setzt, diesen aber weiter umwandelt in einer Synthese zu künstlichen Kohlenwasserstoffen, ähnlichen Derivaten, wie es Benzin auch darstellt, um dann dort, ich sag mal, in Anführungszeichen CO2-neutral diese Fahrzeuge betreiben zu können. Das Problem ist an der Stelle, dass man eben dann doch aber wiederum lokal in dem Verkehr die Emissionen an CO2 hat und das aus unserer Sicht einfach auf Dauer gar nicht mehr tragfähig ist. Da, wo ich CO2-Emissionen habe, muss es auf stationäre Bereiche hinauslaufen, wo ich dann die Option habe, CO2 abzutrennen. Das habe ich definitiv in dem privaten Pkw oder in dem Mobilitätsbereich nicht. Von der Seite darf das eigentlich auf Dauer keine Alternative sein.
Ich würde da ganz gerne auch noch eben ergänzen, die Herstellung dieser sogenannten E-Fuels ist auch sehr energieintensiv. Und auch das ist sicherlich nicht unbedingt Sinn der Sache immer. Also da, wo man wirklich nicht drauf verzichten kann, ich kenne mich nicht ganz so im Flugverkehr aus, da könnte es interessant sein, weil es da wirklich darum geht, gute Speicherdichten hinzukriegen.
Wobei man natürlich eine gewisse Klimaneutralität auch diesen Treibstoffen nicht absprechen kann. Ist ja sozusagen, bleibt ja im CO2-Kreislauf.
Aber genau das ist der Punkt, es bleibt in den CO2-Kreislauf. Ich habe nur an der Stelle eben nicht die Option, CO2 dort abzutrennen, wo es dann erzeugt wird in dem Verbrennungsprozess bei den Fahrzeugen. Und aus der Sicht gesprochen ist das, dieses zusätzliche Emittieren von CO2 einfach, können wir uns einfach schlicht irgendwann nicht mehr erlauben.
Ich würde mir jetzt mal kurz erlauben, nochmal kurz einen Sprung zu machen und nochmal auf die ganzen Themen, die wir angeschnitten haben mit Infrastruktur, Transport, Anwendung und Speicherung, zurückzugreifen und einen ganz wichtigen Punkt auch anzusprechen, und zwar die Sicherheit. Also wie sicher ist Wasserstoff in der Anwendung? Wie sicher ist der Transport von Wasserstoff? Wie sicher ist die Speicherung von Wasserstoff? Gibt es da bereits Richtlinien und Normen, zum Beispiel für den Bau von Wasserstoffkavernen und Pipelines? Wie sieht es da in diesem Bereich aus? Zurzeit aus.
Ich halte Wasserstoff für sicher, weil Wasserstoff wird ja schon seit Jahrzehnten auch genutzt. Wenn wir uns das anschauen, im Ruhrgebiet läuft eine Wasserstoffpipeline, immerhin 240 Kilometer, mitten durchs Ruhrgebiet von Mahl bis nach Leverkusen, die wird sicher betrieben. Wir haben schon die Wasserstofftankstellen, die sicher betrieben werden. In der Chemie wird es auch sicher betrieben. Aber natürlich hat Wasserstoff ähnlich wie Gas ein Risikopotenzial. Das kann aber durch eben entsprechend Technik und Sicherheitstechnik auch eingefangen werden. Auch beim Benzin. Also wir rauchen ja schließlich auch nicht während des Betankungsvorgangs, wenn wir gerade mit Benzin handeln. Da muss man natürlich entsprechend mit umgehen. Was die Normen und Richtlinien angeht, wie gesagt, es wird schon seit Jahrzehnten mit Wasserstoff umgegangen und natürlich gibt es da auch jede Menge Regelwerke, auch Normen und Richtlinien etc. Wobei aber auch diese Normen natürlich entstanden sind, wie gesagt, mehr so aus dem Anspruch Wasserstoff in der Industrie, in der Chemie. Und dieser Bereich, der muss, wenn wir in die Wasserstoffinfrastruktur gehen wollen, auch überarbeitet werden. Das Schöne daran ist, dass da gerade jetzt aktuell ein Projekt zugestartet hat. Das ist nämlich die Normungsroadmap Wasserstofftechnologie unter der Federführung vom DIN mit vielen anderen Partnern noch dabei, die sich dieses Themas eben auch annehmen und mal schauen, wo muss was überarbeitet werden, damit es auch wirklich für die Zukunft standhaft ist, dieses ganze Regelwerk.
Da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir in einer der nächsten Folgen das Thema aufgreifen werden. Wir wissen ja auch, dass das DIN an die Transferforschung der Reallabore doch näher herangerückt ist in letzter Zeit. Und dazu werden wir sicher halt in den nächsten Folgen mal einen Podcast machen. Das klingt wahnsinnig spannend. Tolles Thema. Ja, was haben wir denn sonst noch auf dem Programm, Ella?
Ja, eigentlich nur noch eine abschließende Frage, würde ich sagen. Und zwar möchten wir Sie beide als Infrastrukturexperten natürlich auch fragen, was würden Sie sich wünschen für den Aus- und Aufbau von der Wasserstoffinfrastruktur und welche Chancen und welche Hürden sehen Sie in diesem ganzen Prozess?
Also wünschen tue ich mir erstmal, dass alles schneller geht. Weil wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, wir sind schon 11:55 und insofern wäre es super, wenn jetzt der ganze Infrastrukturaufbau wirklich schneller geht. Und ich würde mir auch noch wünschen, dass dann viele Punkte aus dieser ganzen Wertschöpfungskette, Erzeugung, Speicherung, Transport und so weiter von der Technologie her auch weiterhin in Deutschland bedient werden und nicht irgendwann die Technologien nur noch, sag ich mal, ins Ausland abfließen. Aber mein größter Wunsch ist Beschleunigung.
Das würde ich komplett unterstützen. Also brauchen wir mehr Geschwindigkeit. Wir brauchen auch weiterhin einen Großteil der Wertschöpfungskette in Deutschland. Das ist etwas, wo wir uns auch gegenüber dem internationalen Markt mit unserer Hochtechnologie einfach auch behaupten werden müssen. Und das Thema Regulatorik ist mit Sicherheit auch eines der Themen, wo wir auch da Geschwindigkeit aufnehmen müssen und auch neu denken müssen, dass wir für Wasserstoff eben die Regularien so aufbauen, dass diese Technologie auch umsetzbar ist. Technologisch wird das gezeigt, das kann man sehen, regulatorisch hinken wir dem noch hinterher und müssen da entsprechend Regularien aufbauen und aber auch vereinfachen, dass diese Technik wirklich Fuß fassen kann.
Ah, das ist doch schon mal ein ziemlich optimistischer Ausblick, zumindest Sie sagen als Fachleute, es geht, es funktioniert. Beschleunigung und Regulatorik, immer wichtiges Thema. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für das Gespräch.
Vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch. Wir hoffen, dass es Ihnen auch Spaß gemacht hat, bei unserem Podcast dabei zu sein.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war eine sehr aufschlussreiche Folge, fand ich. Vor allem, weil das Thema Infrastruktur eben so ein komplexes und weit umfassendes Thema ist. Und jetzt jedenfalls für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber konnte tatsächlich etwas Licht ins Dunkel gebracht werden?
Absolut, den Eindruck hatte ich auch. Es scheint ja so zu sein, als ob Wasserstoff ready to rock ist. Die Infrastruktur, die Ideen, die Konzepte ja vorhanden sind. Alte Infrastruktur teilweise genutzt werden kann. Neue Infrastruktur dazu gebaut werden muss, dass es eine große Chance ist für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland, aber natürlich auch eine große Herausforderung und viel wird davon abhängen, wie die richtige Geschwindigkeit aufgenommen werden kann dafür. Aber nach dem Interview bin ich schon mal sehr optimistisch. Das war die dritte Folge unseres Podcasts Wissenschaft Energie, der Wasserstoff-Podcast der Transferforschung zu den Reallaboren der Energiewende. Wir hoffen, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben erste Einblicke in die Arbeit der Transferforschung gewinnen können. Abonnieren Sie unseren Kanal, denn Wissenschaft Energie.
Folge verpasst? Dann besuchen Sie uns auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf energieforschung.de.